Ja, wir sind im Kapitel 28 diese Woche, der Apostelgeschichte. Das ist das letzte Kapitel. Der Apostelgeschichte, man könnte fast sagen, der Paulusgeschichte, oder? Es geht am Anfang um viele der Apostel, auch sehr um Petrus und seine Verkündigung. Und dann auch um die Urchristengemeinde. Aber zum Ende hin berichtet Lukas ja eigentlich hauptamtlich über Paulus. Hauptsächlich. In Kapitel 27 haben wir gesehen, dass Paulus unterwegs ist nach Rom, eine lange Reise, eine mühsame Reise, viel Widerstand, große Not, das Wetter ist überhaupt nicht gut, das ist Winter und es stürmt und der Wind kommt von Nordwesten und sie wollen nach Westen, also es bläht ihnen ständig entgegen und sie kommen nur mit viel Mühe voran. Da sind sie an Zypern vorbei und dann wird es plötzlich ganz schlimm. Um Kreta herum und dann geraten sie in eine große Seenot und sie geben den Kampf auf. Sie lassen einfach den Schiff treiben, 14 Tage lang, im Dunkel. Und sogar die erfahrenen Matrosen und auch Paulus, der durchaus vieles erlebt hat. Er schreibt ja selber, dass er ganze Nacht hindurch und den ganzen Tag getrieben worden ist im Mittelmeer, alleine in der Dunkelheit. Er weiß also, wie das ist, Seenot zu erleiden, das ist nicht das erste Mal. Und dann plötzlich, nach 14 Tagen im Regen und im Sturm, Tag und Nachts dunkel, werden sie am Land getrieben. Wissen zuerst nicht, wo sie eigentlich sind. Wir machen solche Stürme im Leben durch. Das ist ganz normal. Gott lässt es zu. Gott gebraucht es. Satan ringt darum und bittet Gott: Gib mir den Hiob. Den werfe ich in so einen Sturm und er wird sein Glaube verlieren. Im Neuen Testament sagt er, gib mir den Petrus. Den mache ich so fertig, dass er auch nicht mehr glaubt. Und Gott gibt uns, auch uns in solche Situationen, den Widersacher hin. Damit wir lernen, damit wir reifen. Aber er lässt es nie zu, dass wir unsere Vermögen zu widerstehen, oder er lässt es nie zu, dass wir widerstehen können. Also das Problem, die Not, der Sturm wird nie so stark werden, dass wir den Druck, die Angst, die Verführung, den Widersacher in dem Ganzen nicht widerstehen können. Das wird er nicht tun. Aber er tut es, um unser Vertrauen, unser Glaube zu prüfen. Da sagt er auch Petrus ganz deutlich: Er weiß, wie sehr wir glauben oder wie wenig wir glauben. Das weiß er ganz genau. Wir wissen es aber nicht. Und wir sollen erkennen, wie stark unser Glaube ist. Hiob ist verzweifelt. Petrus hat Jesus verleugnet. Aber Jesus hat ihn nicht losgelassen. Der Vater hat ihn nicht losgelassen. Und so geht auch Paulus durch solche Stürme, auch gerade jetzt am Ende seines Lebens. Und er ist immer noch nicht durch. Was Gott aber ihm sagt, mittendrin in dem Sturm, ist wichtig. Er sagt, Paulus, du, den Kapitän und die ganze Mannschaft, alle, die im Boot sind, und da sind 270 Männer, raue Männer, da sind Verbrecher, die nach Rom geführt werden, um verurteilt zu werden. Da sind Matrosen, die nicht wie die Stewards und Stewardessen der Luxusschiffe, die wir heute kennen, sind in Anzüge und mit Fliege und wie kleine Balletttänzerinnen. Das waren Kerle. Und Gott sagt ihnen alle, bleibt im Schiff. Wenn ihr bleibt, wird euch nichts passieren. Wenn ihr aussteigt, wenn ihr nicht bleibt, wenn ihr alles hinschmeißt, wenn ihr aufgibt, wenn ihr aufhört. Paulus schreibt an die Galater und sagt, verlässt die Gnade nicht. Fällt nicht aus der Gnade heraus. Bleibt in solcher Situation in Jesus. Er wird euch umgeben und schützen und durch den Sturm hindurchführen. Springt ihr raus, werdet ihr vom Meer verschluckt, ihr werdet untergehen. Bleibt dran. Das ist alles, was ihr machen müsst in solche Phasen eurer Lebens. Einfach festhalten und dranbleiben. Ihr werdet reicher und gesegneter herauskommen als damals, wo ihr hineingegangen seid in der Verführung. Ihr werdet wachsen und werdet gesegnet werden wie Hiob. Hiob wurde noch gesegneter als vorher und er war bereits schon reich, steinreich. Am Ende war er gesegnet nicht nur mit Reichtum, sondern mit einer herzlichen Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Er hatte nur gewonnen. Und so ist es auch hier mit Paulus. Paulus bleibt dran. Die Mannschaft hört auf ihn. Inzwischen hat er das Ruder übernommen, der Paulus. Er ist Kapitän, er ist Befehlsgeber hier in der ganzen Situation. Und sie landen da alle am Strand, wissen noch gar nicht, dass es Malta ist, wissen nur, wir sind am Strand gelandet. Vers 1 von Kapitel 28. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Also es muss schon, diese Matrosen waren oft daran vorbeigefahren. Und man kennt solche Inseln von der Ferne. Aber der Sturm war so schwer, bei Tag und bei Nacht. Es war neblig, es hat geregnet. Sie waren krank und erschöpft und denen war es egal. Hauptsache Land. Und als sie einmal gelandet waren, erkannten sie, dass es Malta war. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Sie waren erschöpft, sie waren nass, es war kalt. Paulus schreibt an den Korinthern und sagt, in Hunger, in Mühe, in Wachen und im Frost. Er bezieht sich sicherlich auch auf diese Situation hier. Als nun Paulus ein Haufen, heißt das auf Deutsch Reisig? Das ist Holz, ne? Oder? Auf Englisch steht Holz, Kleinholz. Ja. Zusammenraffte und aus Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Hier sind sie gelandet, aus dem Meer, fast erfroren, erschöpft. Und da gibt es dieses schöne Bild. Die Menschen von der Insel kommen auf sich zu. Sie haben den Schiff im Sturm gesehen. Und machen ein Feuer. Sie waren in der Not, aber Gott hat sie gesehen und hat das Volk hier bewegt, sich freundschaftlich zu verhalten, in ein Feuer zu machen. Und es scheint alles wieder gut zu sein. Paulus wärmt sich am Feuer und freut sich, dass Gott seine Verheißung gehalten hat. Und fängt er an, nicht sich selbst zu wärmen, sondern Holz zu holen und dafür zu sorgen, dass das Feuer brennt, dass andere sich erwärmen können. Das ist Paulus. Er setzt sich nicht hin und denkt, ja, ich habe die ganze Woche hier die Verantwortung für Schiff übernommen, kriege kein Geld dafür, bin nur ein Gefangener. Warum sollte ich denn? Soll der Kapitän mal was machen? Ich habe genug getan. Jetzt ist jemand anders dran, denkt er gar nicht. Das ist ein richtiger Evangelist, ein guter Pastor. Er fasst mit an, sammelt das Holz. Er gibt sich hin und da springt die Schlange raus. Sie wartet da im Dunkel unter dem Holz. Die Prüfungen sind noch nicht zu Ende, der Sturm ist noch nicht vorbei. Und die Schlange beißt ihm. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hingen sahen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, denn die Göttern der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Sein böser Mensch, die Götter wollen ihn bestrafen. Dann wer gebissen wird, wer in Anfechtung steht, wer leidet, wer krank ist, es muss ja irgendwas Faules dran sein. Mein Bruder geht schon so lange so schlecht. Er hat bestimmt heimliche Sünde. Vielleicht ist meine Schwester selber schuld, dass sie so lange leidet. Die Familie ist nicht gesegnet. Vielleicht, sie haben ständig materielle Probleme. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie Gott ihre Gaben nicht bringen. Vielleicht überweisen sie nicht ihr Zehnten, so wie ich. Wenn jemand leidet, denkt der Mensch immer, dass derjenige, der im Leiden steht, es verdient. So denken sie gleich, das ist ein übler Mörder. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles. Paulus tut das, was man tun muss. Mit Satan, mit der Schlange, mit dem Widersacher. Ihm widerstehen und abschütteln. Nicht in Angst verfallen. Wenn man überlegt, was er durchgemacht hat in den letzten Wochen und jetzt haut noch eine Schlange rein. Ne? Normalerweise würde man denken, der kippt um. Der fällt in Ohnmacht. Aber Paulus Kraft ist noch nicht zu Ende. Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, die gucken zu. Steht hier? Er ist doch freundlich, ne? Die Krankenschwestern gucken alle zu. Selbstschuld. Der hat mir sowieso nicht gefallen. Soll er leiden? als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen, er ist ein Gott. Seht ihr, warum wir Menschen Prüfung brauchen? Warum unser Glaube gerüttelt werden muss? Warum unsere Gesinnung geprüft werden muss? Weil wir schwach und unbeständig sind. Und wachsen tun wir nur durch Not. Die Wohlstandstheologie lehrt, dass wir keine Not brauchen. Dieser Text widerspricht es immer wieder. Paulus macht alles richtig und dennoch wird er angefochten. Und dennoch ist er selber krank. Das werden wir später sehen. Aber die Menschen drumherum, ne, für den, in einem Moment ist er ein Teufel, ein paar Minuten später ist er Gott. Das haben die auch mit Jesus gemacht. Hosianna, gelobt sei der Herr, der da kommt, der König von Israel. Und haben ihre Palmen gewedelt. Zu Tausende sind sie auf die Straße gelaufen. Ihre Mäntel hingeworfen. Ein paar Tage später, hinweg mit ihm. Kreuzigt ihn. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Selbst seine Brüder, eine seiner Brüder sagte, ich kenne ihn nicht, tut mir leid, wissen das, Jesus, nichts mit ihm zu tun, noch nie mit ihm gesprochen. In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter, der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Hier haben wir der reichste Mann, der vornehmste Mann der Insel, beherbergt 270 raue Männer und Verbrecher. Er öffnet sein Haus, er ist freundlich. Ob gut oder böse, ob Kapitän oder Paulus, der vielleicht ein Mörder ist. Er nimmt sie alle auf, er öffnet sein Herz. Es geschah aber, und hier sehen wir, wie Gott die Situation vorbereitet hat. Gott hat diese kleine Insel mittendrin im Mittelmeer. Und wenn du auf der Karte guckst und Malta suchst, wirst du es kaum finden. Es ist wie ein, wie heißt das, Nadelkopf auf der Karte. Aber Gott kannte diese Insel, Gott sah diese Insel und sah die Menschen da drauf und sah auch den Publius. Und die Probleme, die da waren, innerhalb der Familie. Viele kranke Menschen, Menschen in Not auf dieser Insel. Und so benutzt er diese Situation zum Segen für alle. Publius öffnet sein Herz, öffnet sein Zuhause. Aber sein Vater fiebert an der Ruhr. Und das ist auf Englisch Dysentery. Schweren Durchfall mit Fieber. Nennt man heute Malta-Fieber sogar auf Englisch, Malta-Fieber. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre. Und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. Das haben sie alle, diesen Paulus und diesen Publius, zu verdanken. Paulus, ein Mann, der nicht losließ, der dran blieb. und Publius, der auf seine Weise in Offenheit und Freundlichkeit Gott suchte. Er suchte Gott, und er hat durch Paulus diese Begegnung mit Gott. Gott sieht den kleinen Publi auf seine publische Insel. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandria, das bei der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte. Zwillinge sind diese 2 Götter, die Götter des Meeres. Und als wir nach Syrakus, das ist in Sizilien, sind sie jetzt, kamen, blieben wir 3 Tage da. Von da fuhren wir die Küste entlang, jetzt sind sie schon fast in Italien, wobei Sizilien ist ja auch Italien heute, aber auf dem Festland. Von da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Rhegion. Das ist die, ja, fast an der südlichsten Spitze Italiens. Und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob, kamen wir in 2 Tagen nach Puteoli. Puteoli wahrscheinlich. Das sind etwa 150 Kilometer von Rom entfernt, südlich von Rom an der Südwestküste Italiens. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage da zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Dort hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen. Bis Forum, Appi und Tres Tabernas. Das heißt 3 Kneipen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Hier kommen ihm seine Geschwister entgegen. Das ist etwas Außergewöhnliches für Paulus. Sicherlich eine große Freude. Als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit den Soldaten, der ihn bewachte. Und so saß er, und so war es üblich, mit einem Soldat angekettet, zwar nicht im Knast, hatte seine eigene Wohnung, aber als römischer Bürger gut behandelt, sicherlich von überall empfohlen wegen sein Verhalten, ein Mann, den man vertrauen kann. Und dann in Verse 17 bis 24 lesen wir, wie er einmal wieder seine jüdischen Geschwister und Mitbürger, Geschwister vielleicht besser man sagt, jüdischen Mitbürger, begegnet und erklärt ihnen, ich bin kein Verbrecher. Ich bin nur ein Mann, der an den Messias glaubt, der gekommen ist, geboren wurde, gestorben und auferstanden und unter uns weilt. Aber da spaltet sich wieder die jüdische Gemeinde, die eine glauben und die anderen nicht. Das Evangelium scheidet. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Und es scheidet in uns, um uns herum. Diejenigen, die suchen und offen sind, und diejenigen, die sich verschließen und dagegen sind. Vers 25. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg. Als Paulus dies eine Wort gesagt hatte, mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich. Mit Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, und mit Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer, und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Ein hartes Wort. Gott drängt sich keiner auf. Gott zwingt keinen Menschen. Gott respektiert unser freien Wille. Wer nicht will, der hat schon. Wer sucht, der findet. Gott wird nie jemand über den Intellekt zwingen zu glauben. Er tut es nicht. Er offenbart sich dann nicht. Und das ist das, was hier im Text steht. Gott will keine Roboter. Er will diejenigen, die ihm wollen. Ich lasse mich finden von diejenigen, die mich vom Herzen suchen. Gott geht's nicht um Zahlen, Gott geht's nicht um Roboter, Gott geht's nicht um Zwänge. Es ist Freiheit. Und das gilt im Alten wie im Neuen Testament. Wer mich sucht, von denen lass ich mich finden. Und Paulus sagt, die Propheten haben schon von euch gesagt. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Und Paulus wird ein Werkzeug sein. Die Juden wollen mich nicht haben, sagt Paulus, sagt Jesus, sagt der Heilige Geist. Also gehe ich zu den Heiden. Vers 30, Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allen Freimut ungehindert. Und hier hört, mit dieser Aussage hört die Apostelgeschichte auf, aber nicht Paulus' Leben. Paulus lebt noch ein paar Jahre und er lebt hier in Europa und er ist in Spanien überall unterwegs. Irgendwann wird er zurück nach Rom gebracht und wird hingerichtet. Aber in diesen letzten 2 Jahren geschieht viel in Paulus' Leben. Er genießt erstmal 2 Jahre Freiheit und in dieser Zeit der Freiheit verkündigt er das Evangelium hier in Europa. Er schreibt auch in dieser Zeit einige Briefe an den Ephesern, an den Philippern, an Kolosser, an Philemon und auch an seinen Sohn Timmy. Und wir wollen, um die Sache aufzurunden, um Paulus Leben bis zum Schluss zu sehen, in 2. Timotheus Kapitel 4 die letzten Verse gemeinsam lesen. Er schreibt in den letzten Jahren seines Lebens an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 4 und ab Vers 5 schreibt er zu Timmy, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Ich kann mir vorstellen, dass diese Worte bei Timmy reingehauen haben, weil genau das hatte Paulus sein Leben lang getan. Und Timotheus hatte gesehen, wie Paulus dran geblieben ist, nie losgelassen hat. Bei all dem Elend, das hat er gesehen, darüber hat Lukas auch berichtet. Die Jünger wussten das, was Paulus alles auf sich genommen hatte. Was das gekostet hatte, das Evangelium zu verkündigen, war kein Spaziergang. Und er sagt in Vers 6, denn ich werde schon geopfert. Letzten Endes sagt er hier, ich bin bereit zum Gehen. Meine Zeit ist gekommen. Und die Zeit meines Hinscheidens oder Scheidens ist gekommen. bin alt und schwach. Ich glaube, der Herr will mich jetzt holen. Das, was er in mein Leben angefangen hat, haben wir gemeinsam zu Ende geführt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Er sagt nicht Spaziergang, Fete, den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Wieder zurück zu unser Vers in Kapitel 27. Ich bin im Boot geblieben. Ich habe es nicht geschmissen. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe überwunden, weil ich geblieben bin. Die ganzen Verheißungen im Neuen Testament, wie auch im Alten, aber ganz besonders im Neuen Testament, sind wir diejenigen, die bleiben. Die bleiben, werden überwinden. Die werden mehr als Überwinder sein. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, gibt. Ha? Schön für Paulus, ne? Wäre auch schön, wenn wir auch so eine Krone kriegen würden. Er hat ja auch so eine Krone verdient, oder? Wir kennen seine Geschichte, wir haben das gesehen. Der Mann hat sich geopfert fürs Evangelium. Sein Erlöser war Herr und Meister. Er hat sein Leben bestimmt. Er hat sein Leben Gott gebracht als ein lebendiges Opfer und er verdient doch eine Krone, oder? Hier steht nicht aber mir allein, Geschwister, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das würde heißen, dass es auch für dich gilt und für mich. Wenn wir ihn lieb haben, wenn wir auf ihn warten, sehnsüchtig, wenn wir sagen können, jeden Tag im Herzen, egal wie schön diese Welt ist, natürlich, wenn sie schön ist, ist es schwer, ne? Aber wenn es schwer ist, dann ist es nicht schwer zu sagen, komm, Herr Jesus, komm bald, oder? Lieber gestern als heute. Und er hatte das im Herzen, weil das Leben für ihn war nicht zu schwer, aber es war schon schwer. Er hatte alles gegeben. Für alle, die seine Erscheinung lieb haben, diese Sehnsucht, die eigentlich da sein muss. Und wenn es nicht da ist in dein Herz, dann solltest du einfach mit Gott darüber reden. Das ist so wichtig, diese Erwartung. Das ist nicht nur 4 Wochen vor Weihnachten. Das müsste jeden Tag da mittendrin in unser Herz sein. So schön das alles hier ist, so gut es uns geht. Und dafür müssen wir dankbar sein. Die Sehnsucht nach Gott muss doch viel größer sein. Denn hier, beeile dich, sagt er, dass du bald zu mir kommst, Timmy. Ich friere ohne meinen Mantel. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Seht ihr, was passiert, wenn wir diese Erscheinung nicht lieb haben? Dann gewinnen wir die Welt lieb. Interessant ist, dass hier Paulus in alle Liebe Kritik übt. Klare Kritik und er nennt Namen. Bitte merkt euch das. Viele Christen sagen, wir dürfen das nicht. Wir versündigen uns gegen den Heiligen Geist. Paulus macht das hier in diese Verse immer wieder. Er spricht Klartext, in aller Achtung und Liebe vor diesen Männern, aber er nennt sie bei Namen und nennt ihre Probleme öffentlich, damit du und ich, wir daraus lernen. Er redet nicht durch die Blume. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Er sieht genau Demas sein Problem. Wenn Gott uns hilft, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, tut er das, damit wir füreinander Fürbitte tun. Wenn wir die Macken, die Schwächen, die Unzulänglichkeiten, die Charakterschwächen in dem Leben unserer Schwestern und Brüder sind, dann gehen wir auf die Knie und beten für sie. Gott will, dass wir die Dinge klar sehen. Gott möchte Männer und Frauen haben, mit denen er klar reden kann, damit sie klar beten können füreinander. Das ist so wichtig. So einfach, Gott segnet die ganze Welt. Wir danken dir, dass du uns lieb hast. Amen. Das ist okay, ist ein gutes Gebet und Gott freut sich drüber. Aber beten ist auch arbeiten. Es ist arbeiten, eintreten füreinander in der Fürbitte. Lukas ist allein bei mir. Nur Lukas ist mir treu geblieben. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas ließ, bei Carpus, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Weißt du, die Pergamente, das ist das Alte Testament. Und er studiert das immer noch. Er ist so alt, er ist am Ende. Er weiß, er muss sterben, er ist kalt, er braucht seinen Mantel. Der arme Kerl hat wahrscheinlich nur einen Mantel. Ne? Meine Bücher, mein Mantel, damit ich sitzen kann, warm, und mich aufs Wort Gottes konzentrieren, bis zum Ende. Er hat nie genug gekriegt. Der Mann kannte die Bibel auswendig, aber er hat sie mit solche eine Lust, mit solch ein Verlangen, mit solch eine Sehnsucht nach Gott, dass sie jeden Tag für ihn lebendig wurde. Er hat jeden Tag neue Dinge entdeckt. Er wurde jeden Tag erleuchtet vom Heiligen Geist. Das Wort ist in ihm aufgegangen und er hat Dinge gesehen, die er nie zuvor gesehen hatte. Er war immer noch hungrig und durstig nach Gemeinschaft mit Gott durch sein Wort. Alexander der Schmied hat mir viel Böses, guck mal, er nennt die Leute mit Vor- und Nachname, oder? Er hat mir für Böses getan. Das ist ja wirklich heftig, was er da macht, dieser Mann. Ja, lieblos. Wie kann ein Christ so sein? So können wir doch nicht reden. Der schreibt das hier in einem Brief noch. So einen Brief würde ich gar nicht schreiben. Ne? Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Harte Worte. Vor dem hüte du dich. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unser Worten sehr widersetzt. Paulus ist der Überzeugung, dass dieser Mann nicht mehr zur Umkehr kommt. Und er warnt ihn von dir. Den kannst du nicht vertrauen. Mit Namen und klar. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Er vergibt. Er verbittert nicht. Er lässt es nicht zu, dass irgendwas seine Beziehung zu Gott betrübt. Er segnet seine Feinde, diejenigen, die ihn enttäuscht haben. Und Paulus ist in heftigen Situationen gewesen, wo er hätte verbittern können. Der Herr aber stand mir bei. Alle andere haben, wisst ihr, warum alle andere dich im Stich lassen müssen? Damit du merkst, dass der Herr dir dennoch beisteht. Dass er dein bester Freund ist, dass er für deine Seele ein Fels ist, worauf du bauen kannst, dein ganzes Denken. Alle anderen werden dich im Stich lassen. Menschen, die dir nahestehen, Menschen, zu denen du natürlicherweise aufschauen würdest, die werden dich im Stich lassen. Gott wird es zulassen, da sind diese Stürme. Er muss dich zulassen, damit du lernst, dein Leben auf ihm zu gründen. Sonst wärst du enttäuscht. Dann verflucht ist der Mensch, der sich auf den Menschen, Kraft, Verstand verlässt. Und gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet wurde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Er sagt, Timmy, sei getrost. Und unverzagt. Er sagt es auch uns. mittendrin in solchen Problemen, in solchen Not, in die Einsamkeit. Sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht. Dies alles ist normal. Seht ihr, hier versagt die Wohlstandstheologie. Das muss Teil unseres Lebens sein. In guten und in schlechten Zeiten ist doch Gabi bei mir. Und wenn sie es schafft mit Gottes Kraft, wie viel mehr ist Gott mir nicht treu? Aber ich muss durch diese schwere Zeiten gehen. Er sagt, wir werden durch Täler hindurchgehen, aber sei getrost, ich bin mit dir. Ich begleite dich in der Not. Ich gehe mit dir durch den Tal. Er sagt nicht, ich hole dich so raus. Wenn du richtig glaubst, hole ich dich so raus. Das ist Wohlstandstheologie. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet wurde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Bei Jesus war es ja auch nicht anders, oder? Er hat nicht als Timotheus, Thomas zu ihm kam, ne? Der Thomas, der nicht glauben konnte, der Gott nicht vertrauen konnte, der nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden ist. Was sagt Jesus? Setz dich hin, ich mache dir jetzt eine vollmächtige Predigt. Ich will einige Wunder tun und das Wort in Vollmacht verkündigen. Setz dich hin und schaue jetzt zu. Sagt er nicht. Macht er auch nicht. Was macht er hier? Bohr mal hier in meinem Leiden hinein. Tu deinen Finger hier in diese Wunde hinein. Sieh, wie ich für dich gelitten habe, wie sehr ich dich liebe. Sehe meinen Schmerz. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Wisst ihr, es geht hier um eine Beziehung, nicht um Kraft oder Wissen oder Erkenntnis oder Erleuchtung. Es geht hier darum, dass dieser Gott mich so liebt, dass er bereit ist, für mich zu sterben. Das gibt mir Sicherheit. Wunder nicht. Auch Erkenntnis nicht. Das ist Erkenntnis in dem Sinn in der Beziehung der Zuneigung und der Liebe Gottes ganz nah, tastbar. Thomas, tu dein Finger hier hinein. Der Herr aber wird mich erlösen von allen Übel und mich retten in sein Himmelreich, himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich krank in Milet. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Ich brauche meinen Mantel. Komm schnell, sagt er das zweite. Beeil dich, lieber gestern als heute, schnell. Dann es kann sein, dass du mich nicht mehr erwischt. Ich möchte dich nochmal sehen, ich möchte meinen Mantel haben. Und ich möchte mit das Wort Gottes meine Pergamentrollen in der Hand zum Herrn gehen. Wir haben hier in Europa, diese 2 Jahre in Europa, Paulus so viel zu verdanken, dass du hier sitzt und dass ich hier sitze. Wir müssen das sehen, das ist Gott, aber das ist auch Paulus. Wenn Paulus nicht Gott gehorsam gewesen wäre durch alle Not, weil er nicht geblieben wäre im Boot, wenn er nicht geblieben wäre im Glauben, wenn er nicht aufgehört hätte zu glauben, wenn er aufgehört hätte zum Glauben, mittendrin in seine Versuchungen, in seine Not, in seine Begegnung mit dem Tod, in dem Alleinesein, in der Finsternis. Wenn er nicht geblieben wäre, wären wir hier nicht. Und stellt euch davor, was das Paulus für... Ich freue mich auf Paulus. Mal Paulus ins Gesicht zu schauen und zu sagen, danke. Weißt du, Paulus, meine Urgroßeltern, meine Großeltern, mein Papa, meine Mama, meine Brüder, meine Schwester, meine Gabi, meine Kinder sind alle durch dich, weil du geblieben bist, sind sie heute erlöst. Es hat sich gelohnt, Paulus, dass du bereit warst, durch diesen dunklen, finsteren Tunnel zu gehen. Ich kann mich erinnern und damit will ich jetzt Schluss machen. Heiner Henny sagte zu mir, ein Freund in der Schweiz, wir fahren jetzt nach Italien. Es war Winter, es war kalt. Und ich denke, Mann, nee, brauche nur 3 oder 4 Stunden. Ne? Der hat ja einen fetten Wagen, 4-Radantrieb und er fährt auch im Winter schnell. Und er meint, ja, Gotthardtunnel durch und dann sind wir in Italien. Und wir fahren, wie verrückt, ist alles neblig, ne? Und grau und kalt. Schnee überall, ungemütlich, also schrecklich, ich habe Depressionen. Oft in der Schweiz, so in den Bergen, da kannst du die Bergen, bis in den Bergen, siehst keine Bergen. Ne? Es staut sich die Feuchtigkeit, der Nebel, es ist kalt, es ist feucht, du bist nirgends warm. Und dann rast du in diesen dunklen Tunnel hinein, es wird noch schlimmer. Es fängt an zu stinken, du denkst, du kommst hier nicht mehr raus, du erstickst hier. Ne? Es ist noch schlimmer. Als in der Schweiz, ne? Fährst eine halbe Stunde in diesen Tunnel und denkst, Gott hat mich verlassen. Ist alles vorbei. Es war schlimm genug, jetzt ist es noch viel schlimmer geworden. Und dann plötzlich am Ende des Tunnels siehst du ein kleines Lichtlein und rast direkt dazu und es wird größer und größer. Und plötzlich durchbrichst du eine Barriere, regelrecht, wumpf, bist du da. Und die Berge sind hinter dir. Und du schaust hinunter auf Italien und das ist Frühling. Innerhalb von 3 oder 4 Stunden aus dem grauen, feuchten, stinkigen Nebel ist Frühling geworden. Ist es wirklich so gewesen? Heiner hat mir das erzählt, ich konnte es nicht glauben. Er sagt, Peter, du wirst in ein paar Minuten staunen. Die Bäume in der Schweiz waren nackt, was grau, wie der Tod. In Italien blühte alles. Wie verrückt. Nicht nur grün, sondern geblüht. Ein paar Stunden später. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Das ist Paulus Leben. Der hat es nicht gesehen, der Paulus. Wir sehen das. Wir sehen die Millionen Menschen, die zu Jesus gekommen sind, durch seines Bleiben, seine Radikalität. Wir sehen die Frucht heute, das hat er nicht. Der steckte noch im Tunnel, der konnte am Ende ein kleines Licht sein und der ist gegangen. Psalm 127 oder 23 oder sowas. Wer mit Tränen sät, der wird in Freude ernten. Das ist Paulus. Wir wissen nicht, was da kommt. Ich weiß doch nicht, was Gott tun will durch meine Kinder. Das sehe ich. Ich bin noch im Tunnel. Ich will hinschmeißen. Mir ist es zu schwer. Ich bin zu sehr alleine. Es stinkt mir alles. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte am liebsten einfach in aller Ruhe sterben und zu Jesus gehen. Ich kann das nicht sehen, was am anderen Ende ist. Und ich werde vielleicht auch wie Paulus, alleine, oder? Geht er? Er hat das damals nicht gesehen, aber er wird uns eines Tages sehen. Wir können das nicht wissen, was Gott aus unser Leben tut. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Wir werden es aber eines Tages wissen, wenn wir alle da oben zusammen sind und uns freuen daran, dass nicht nur Paulus treu geblieben ist und nicht losgelassen hat, sondern dass Jesus es tat. Und ihn zu sehen, wird mehr sein, als Paulus zu sehen. Wir danken dir für dein Wort, ein Wort der Hoffnung, der Kraft und der Freude. Und wir bitten dich, dass du uns erfrischt, Mut machst, stärkst und aufrichtest, Jesus, durch dein Wort. Du bist gut, Herr. Wir preisen dich. Amen.